Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Rundschau. Heute mal in einer bisschen anderen Aufstellung wie gewohnt. Heute bin ich als nächstes Mal Haupthoster da und ich habe mir einen sehr, sehr netten Co-Hoster dazu geholt, nämlich den Imbusslice Martin. Frisch zurück aus Amerika und wahrscheinlich noch mit ein bisschen Jetlag, aber ich denke, es geht wieder. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke, dass ich wieder da sein darf. Das letzte Mal hat so gut funktioniert. Ihr lasst mich nochmal hier ans Mikrofon. Es freut mich richtig. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von dem Doppelschlag Utrecht und Hartford. Ich habe beide Regional Qualifier mitgemacht und das hängt mir noch ein bisschen in den Knochen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, ich bin einer der Ältesten auf diesen Events mittlerweile. Und dementsprechend brauche ich ein paar Tage mehr, um das zu verkraften. Aber ich habe trotzdem noch, spüre noch die guten Vibes von den Events. Also dementsprechend alles im Lot.
Ja, das freut mich natürlich sehr, dass alles passt, dass alles ist. Auf die Events gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ein. Einfach mal vorab natürlich, wieso ich heute Host bin. Schöne Grüße an Daniel. Er ist einfach momentan, Situation, wie schon war, Deckkrise und so weiter, ist einfach ein bisschen ausgeartet. In der Situation mit privatem Jobstress, alles drum und dran, hat er jetzt erstmal gesagt, er braucht jetzt mal ein bisschen Zeit, muss mal wieder ein bisschen runterkommen. Bei Riftbound ist aktuell bei ihm die Situation, dass es ihn mehr nervt, als Spaß macht. Und das ist der Punkt, wo man wirklich mal eine Pause machen sollte. Deswegen habe ich gesagt, kein Problem, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Heißt, ich kümmere mich hier um Mandarin, ich kümmere mich hier um den Podcast. Bin auch sehr froh über dich, Martin, dass du dabei bist. Und ja, so ist es jetzt einmal. Das ist mal das Thema, wieso ich heute ein bisschen der Hauptboss bin. Wieso ich Martin hier einfach, der hat sich bereit erklärt, hat gleich geschrieben, ich bin dabei, ich habe Bock, was mich sehr freut. Und dann reden wir kurz und bündig, was passiert ist, über die Events. Wir fassen einfach mal alles ein bisschen zusammen. Ich habe ja sozusagen den Reporter vor Ort gehabt mit ihm. Er kann einfach ein bisschen erzählen von der Geschichte. Im letzten Podcast haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten von Utrecht. Da gehen wir jetzt einfach mal grundsätzlich ein bisschen ein, wie das Erlebnis war, wie natürlich ihr insgesamt abgeschnitten habt, die alle dabei waren. Ich glaube, 3 Stück waren es. Ich glaube, nur Memphis war nicht dabei, wenn ich es nicht
gekommen habe. Am Ende waren wir sogar nur zu zweit. Ja, tatsächlich, der Primor, der Kai, musste auch kurz vorher absagen, weil der noch etwas noch erkältet war. Und dann waren es nur der Ricochet, der Julius und ich. Wir waren dann zu zweit, hatten aber auch zu zweit ein cooles Wochenende, weil, muss man sagen, also Utrecht hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine Skirmish hier ums Eck. Also du bist in diese Halle rein und links und rechts kanntest du irgendwie alle und du hast so viele Freunde wieder gesehen. Es waren generell sehr viele deutsche Spieler da, sehr viele. Und die Stimmung war alles in allem einfach super, war ein cooles Event. Also jetzt nach Utrecht war mein dritter Regional Qualifier, nachdem ich Lille krank verpasst hatte. Und jetzt auch Hartford und so, muss ich schon sagen, dass ich diese Regional Qualifier, obwohl die auf einem hohen Niveau eingestiegen sind, was die Organisation angeht und die Bestückung, was man da so an machen kann an Aktivitäten, haben sich doch nochmal weiter verbessert. Also da muss ich wirklich Props rausgeben an Riot. Es hat einfach Spaß gemacht, dort vor Ort zu sein. Weil es da Sachen zu machen gab, weil es da irgendwelche Creator-Artist-Aktivierungen gab und kostenlosen Spaß irgendwie zu haben. Und das sind wirklich gute Events. Also da merkt man schon nochmal, dass sie sich auch Feedback, was sie bekommen haben, zu Herzen genommen haben. Und dementsprechend war dann Utrecht auch klasse. Das lief dann für uns als Team, sage ich mal, durchwachsen. Also ich hatte meine Krise, nämlich am Freitag. Und die war der von Daniel nicht ganz unähnlich. Also die begann eigentlich schon eine Woche vorher, ehrlicherweise. Schon da hatte ich so einen mentalen Knick, nachdem ich irgendwie wochenlang Aurora gespielt habe und irgendwann gemerkt habe, wo ich glaube, dass ich nicht gut drauf bin, also irgendwie so, was die Laune angeht und mir der Spaß ein bisschen fehlt, dann hat es auch was damit zu tun, mit welchem Deck ich gerade spiele. Und das fiel mir so eine Woche vorher, ist mir das irgendwie nochmal wirklich knallhart bewusst geworden und ich bin dann doch nochmal auf das, was ich immer als Zweitdeck bei mir dabei hatte, umgestiegen, das war dann Yi und bin dann auch nach Utrecht gefahren, mit dem Ziel, wahrscheinlich Yi zu spielen. Hatte allerdings auch noch Vi gesleeved, weil Vi war immer das Deck, was ich eigentlich gerne spielen wollen würde. Aber meine selbst gesteckten Ziele, irgendwie hier den Invite zu jagen, haben das verboten sozusagen. Und das alles ist so eine Vorrede für einen Prozess, der auch bei mir dann irgendwie, als dieses Event passiert ist. Also ich habe dann mir ganz intensiv die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich hier? Also bin ich eigentlich hier, weil ich einem sehr geilen Hobby nachgehe und Begeisterung für habe, oder bin ich hier, weil ich einfach so unglaublich ernst und ehrgeizig den gesteckten Zielen hinterherjagen möchte? Und ich habe mich dann Freitagabend nach einem durchwachsenen Pre-Regional dafür entschieden, ich muss die Reißleine ziehen und ich muss dafür sorgen, dass ich Spaß habe bei diesen Events. Und habe dann Vai angemeldet für den Samstag, fürs Main Event. Wohlgemerkt zu spät.
Auf,
20 Minuten nach Mitternacht fiel mir auf, oh, ich muss ein Deck anmelden. Das war noch ein bisschen ein Drama. Aber ich habe dann Vai gespielt und ich hatte dann einen sehr schönen Samstag. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Deck zu spielen. Am Ende war es 4-4, bin ich gelandet und hatte auch keine Chance auf die Best-of an diesem Samstag. Julius hat es an Tag 2 auch geschafft. Der hat noch das 6-2 geholt und ist dann in Tag 2 auch gut reingestartet, aber hat dann so ein paar Losses gefressen, die sehr schade waren. Unter anderem wegen seinem Nemesis-Deck, Poppy Aurora. Ich glaube, das kann er nicht mehr sehen. Das hat er irgendwie.
Das war aber Hartford, ja. Oder? Oder war das übel?
Das war, nee. Ich sag schon wirklich ein Nemesis-Deck, weil Poppy Aurora hat ihn sowohl in Utrecht als auch in Hartford einen Strich
okay,
durch die
weil
Rechnung gemacht.
Ich hab's gesehen. Ich habe mir nämlich die Matches angeguckt, weil die kann man ja auf der gewissen Seite sehen. Richtig. Und dann habe ich gesehen, dass er zufälligerweise gegen einen sogenannten No-Veggie spielen durfte. Und da dachte ich mir schon.
Genau.
Ach, das ist natürlich was, was natürlich nicht so viel Spaß gemacht hat in der Situation.
Auch ich glaube, das hat ihm schon Spaß gemacht, weil die beiden sind auch gut befreundet, also die kennen sich auch gut, deswegen das ist schon okay, war so ein Freundschaftsmatch, aber Poppy Aurora sagte auch selber, also eigentlich hat Azrael ja ein sehr gutes, hat Azrael gespielt, Azrael Lock, die Lock-Variante, so aus Richtung Manland und so, aus Spanien, und die ist eigentlich gut gegen Aurora. Nur nicht gegen Poppy Aurora, gegen Gelb-Orange Aurora da, gegen Struggles halt ein bisschen.
Aber ja, gut, weil also natürlich.
War auf jeden Fall ein schönes Event. Den Sonntag haben wir auch noch gut verbracht. Wir waren mit vielen Freunden dort und so weiter. Also insgesamt wirklich cool, mit ja auch einem spektakulären Sieger, sag ich mal. Also es hatte ja auch schon eine geile Krönung da am Ende, ne? Muss man schon sagen.
Ja, also die Krönung natürlich nochmal jetzt nachträglich an Squiddle, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, mit Asir. Der Back-to-Back-Gewinner in Europa, nenne ich es mal einfach so.
Richtig.
Saustark gespielt, teilweise natürlich ein bisschen Luck gegenüber die Gegner, dass die natürlich keine Drops hatten in der Situation, dass die ein bisschen langsamer spielen mussten. Aber dennoch gut executed, gut gespielt und ziehe ich meinen Hut, wie er diesen Asier pilotiert. Ist mitunter neben Rocklo, denke ich, der beste Asier, der aktuell in Europa rum ist.
Ja, weltweit, glaube ich sogar. Also ich würde sagen, weltweit sind die beiden schon das Nonplusultra, was Asia angeht. Was bemerkenswert ist, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht, ob ihr im Podcast darüber gesprochen habt, aber es war nicht nur stark für Squirtle, für den Sieger, dieser ganze Auftritt, sondern sein Team. Ja, Team Michelion, die haben gleich 3 in die Top 8 geschickt von sich. Das ist schon echt atemberaubend. Also die haben da ja nach und nach sich wirklich auch die besten spanischen Spieler so zusammengesucht und auch bei anderen Events schon wirklich aufgetrumpft. Den Diamond Head zum Beispiel, den Darius-Spieler, den kenne ich auch von anderen Events, der hat auch schon mal Vai gespielt in der Top 8 rein. Der ist so ein gelb-roter Tifosi irgendwie so. Also halt, das ist Italien. Ach, gut, Madrid oder Mailand, Hauptsache England, gell? Und
ja.
Deswegen, also es war schon für das Team auch echt ein starker Auftritt, was für mich so ein bisschen die Story aufgemacht hat, ja von wegen Challenger gegen Team Secret Source, also dieses große Teamduell, was ja auch Riot selber befeuert hat.
Ja.
Nee, was ist denn mit diesem spanischen Team hier? So.
Ja, die sind aus dem Nichts gekommen.
Ja, richtig, genau. Also war schon wirklich ein cooler Auftritt für die.
Da, das hat mich auch sehr, sehr gefreut grundsätzlich, dass einfach das ganze Event in Utrecht, das haben auch, wie du sagst, viele geschrieben, es war wie eine Zusammenkunft der Community, es war wie eigentlich ein großes Familientreffen. So hat sich das Ganze einfach viele angefühlt. Mich hat es geärgert, weil ich halt leider nicht konnte. Ich wäre so gern dort gewesen, ich habe es immer wieder dahin gesagt, ich wäre jetzt am liebsten in Utrecht, ich würde euch alle gern wiedersehen. Einfach gemeinsam es zu feiern, dieses zu spielen, das Event, miteinander zu quatschen, auch wenn die Spiele vorbei sind, man versteht sich ja untereinander super und so weiter. Und das ist was ich sehr, sehr schön finde. Und dann war natürlich die Woche Ruhe Und bei euch ist natürlich der Stress, glaube ich, ein bisschen größer gewesen, wenn ihr nach Hartford müsst, weil das war ja dann Flugplane, alles drum und dran. Für mich als Nichtspieler war das eher beruhigend. Ich konnte abends den Stream gucken, wo gut war. Aber erzähl mal, wie war die Hinreise? Wie war der Freitag? Wie viel Stress hattet ihr?
Ja, also tatsächlich war das schon, also die Anspannung davor war schon da, ehrlicherweise so ein bisschen auch aus Ermüdung, wenn man gerade so aus einem Regional Qualifier rausstolpert und dann weiß man, okay, also ich kann mir zu ein, zwei Abende, die nehme ich mir jetzt auch frei, um meinen Kopf frei zu kriegen, aber dann fliege ich halt auch schon wieder. Also wir sind Donnerstag von Frankfurt aus nach Boston geflogen. Das ist ganz witzig auch, weil wir sind jetzt im WM-Zeitraum in die USA. Das spürt man dort
Stimmt.
übrigens auch. Wir sind nämlich an dem Donnerstag in Boston angekommen. An diesem Abend hat Schottland in Boston gespielt. Was bedeutete, dass ich beim Border Agent, also hier bei dem Grenzübergang am Flughafen,
Ja.
irgendwie umringt war von von irgendwelchen Schotten. Und als ich dem Border Agent, also dem Grenzpolizist, auch sagte, der fragte mich so, hey, warum bist du hier? Habe ich gesagt, naja, für ein Card Game Tournament. Und dann guckt er mich so schräg von unten an und sagt, also bist der Erste, der nicht Fußball sagt. Das war schon.
Ja, das glaube ich natürlich.
Ja. Das war also schon witzig und man spürt auch im Land, dass gerade WM ist übrigens, also auf jedem Monitoren und so weiter, jeder Bar, jeder Kneipe, jedem Restaurant läuft da WM. Das ist schon cool. Für uns ging es aber um was anderes. Also wir sind da nach Boston reingeflogen, um dann dort mit dem Bus weiterzufahren nach Hartford. Das ging echt ganz gut. Grüße gehen raus in Flixbus, da gibt es auch in den USA. Und genau, Hartford ist ja so, also schwierig zu beschreiben, das Städtchen. Es ist relativ klein. Es hat, glaube ich, eine recht große Uni und viele StudentInnen. Aber ansonsten eigentlich jetzt von so dem oberflächlichen Reinschauen, was wir so hatten, hat es nicht so viel zu bieten gehabt. Andererseits hat man
Okay.
natürlich auch rund um so eine AQ nicht viel Zeit, um links und rechts zu gucken. Ne? Also, ja.
Ja, klar, Sightseeing ist nicht viel.
Nee. Wir haben uns dort mit einem Freund aus Amerika verabredet, im Hotel auch, den wir in Vegas kennengelernt haben. Der hat seinen Freund, seinen Buddy auch noch mitgebracht. Dann waren wir zu viert im selben Hotel und haben da immer noch abends und morgens uns zusammen zocken können und uns austauschen können. Das war sehr cool. Ich mag das, wenn man so, ich habe das schon mal gesagt, Hotellobby zocken, das ist einfach, macht einfach Laune und ich mag das
Das ist
auch, sich dann so
entspannt.
mit Leuten zu treffen. Ja. Was so die Orga angeht, spürt man schon sehr, dass die Regional Qualifier zentral gesteuert werden bei Riot. Also die fühlen sich schon sehr, einfach sehr ähnlich an von allem. Also von der Ausgestaltung, der Areale, der Stände, wie alles angeordnet ist. Das ist schon eine klare Blaupause, die da sicher von Riot zentral vorgegeben wird. Und dann ist es eigentlich egal, ob das Fanfinity in Europa organisiert oder wer war es denn jetzt in den USA? Ich weiß es gar nicht, ne? Also welcher TO das jetzt war. Und dementsprechend war das Niveau dann auch sehr hoch. Was in den USA immer ein bisschen besser funktioniert, ist sowas wie Einlass. Also, die sind alle irgendwie schneller, wenn es darum geht, die Badges rauszugeben, weil die haben da mehr Personal und die sind da irgendwie mehr hinterher. In Europa sind wir da weniger gut aufgestellt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber also dann wirklich Props an die Kollegen in den USA. Das ist immer alles sehr reibungslos. Ja, und ja, die Venue war, das war so ein Congress Center. Also dementsprechend auch alles gut ausgestattet. Was die RQs in den USA mehr haben als in Europa, deutlich mehr, sind abwechslungsreichere Stände, die auch mal Merch oder Importwaren haben. Also in Europa, auch in Utrecht hattest du eigentlich nur so Stände für Single und so Einzelkarten und dann die typische Auswahl an fünf verschiedenen Dragon Shield Farben. So, ne? Und
Ja, das hatte ich in
ja,
Bill genauso.
richtig, genau. Und sowohl in Vegas als auch jetzt in Hartford hattest du halt auch mal Stände, die mal Importkram dabei hatten oder auch mal Merch oder auch mal irgendwelche Mystery-Boxen und so weiter. In Vegas war das sogar noch mehr als jetzt in Hartford. Das finde ich auch immer ganz cool, sowas. Und ansonsten typischer RQ. Also Pre-Regional lief ganz okay. Also ich glaube, Hughes ist 4-1 gegangen und ich bin 3-2 gegangen auf Yi. Dementsprechend haben wir da auch ein bisschen was an Geld mitgenommen. Das hat also funktioniert und das Main Event sind wir dann mit denselben Legends reingegangen wie auch schon Utrecht die Woche davor. Ich mit Vi und Julius mit Azrael, der dann auch mal schön mit 0-2 eingestartet ist in den Tag und wirklich down war.
Ja, das
Ja,
verstehe
sich aber am Riemen gerissen hat und das 6-2 noch geholt hat für den Day 2. Der hat wirklich hochkonzentriert diesen Tag zu Ende gespielt, war auch sehr stolz auf sich, völlig zu Recht. Und ich habe Vahi gespielt und das lief auch echt ganz gut eine Weile. Ich glaube, ich bin auf 3-0. Dann habe ich aber, hat's, glaube ich, drei Niederlagen gesetzt. Und das war so ein bisschen fies. Und dann habe ich auch nochmal gegen Timo gewonnen, was sehr schwer war, weil mir da erst bewusst wurde, wie gemein die Kombination aus blauer Timo und Switcheroo ist. Grüße gehen raus an alle Timo-Spieler. Und habe ich nochmal 4-3 gekämpft. Dann hatten wir die Situation, dass wir das 8 weiß auf 4-3 in Runde 8 gegangen sind. Also wir haben dann auch so, wir kannten uns ja mittlerweile auch schon so untereinander, wir haben dann auch so gescherzt, das ist die eigentliche, das ist die wahre Top 8 dieses Regional Qualifiers, weil 8 verschiedene weiß auf dem gleichen Stand, nämlich 4-3, gehen in Runde 8, also auch, das waren auch die besten Stände, also es war klar, einer von uns 8 wird es, der die Best aufholt. Mein Tiebreaker war aber da schon nicht so besonders gut. Ich habe dann auch mich relativ lange auch ausgetauscht mit der Violet, die in Vancouver Best of Y geholt hat, die ich von X ein bisschen kenne und schon mal Kontakt hatte. Und die war dann auch so ganz aufgeregt: So, ah, du, wir gehen dann zu 8 mit 4-3 in die nächste Runde. Und das war schon wirklich nice. Und ich habe dann auch nochmal gewonnen. Aber auch mit 5-3 war ich zwar dann gleiche Standing wie Best of, aber die Best of der Best of Spieler hat nochmal einen besseren Tiebreaker und dementsprechend war es dann auch nicht die Best of für mich. Aber ich hatte trotzdem echt einen super Tag und bin auch ein bisschen stolz darauf, auf der, ja, vielleicht schlechtesten Legend, die es da gibt. Ich glaube, ja, ehrlicherweise. Ich glaube, war jetzt wirklich ganz, ganz unten. Dann doch ein passables Ergebnis geholt zu haben und auch gegen gute Spieler gewonnen zu haben an dem
Also
Tag.
passabel, also ich kann eher sagen, Hut ab an dich, weil 5-3 schafft man nicht eben so. Ich selber bin ja zum Beispiel mit Drexler auf 5-2-1 gegangen. Also ich war auch nicht, in dem Sinne nicht besser wie du, weil ob ich jetzt ein Unentschieden ist wie ein Lose in der Situation. Also bringt dir nicht viel. Und deswegen große Props an dich, natürlich auch an Julius, weil ich kenne das Gefühl, wenn man die ersten zwei nicht gewinnt, weil das war bei mir in Lille so. Und das ist dann gleich natürlich so ein bisschen ein Downer. Man muss sich ganz hoch konzentrieren, wieder da reinzukommen, wieder seinen Fokus zu finden. Das habe ich selber bemerkt. Am Ende kann man sagen, wenn das soweit stimmt, was ich hier sehe, bist du natürlich die drittbeste Vi gewesen. Also du bist vor der Violet, du bist die drittbeste Vi vom kompletten Event gewesen. Das ist natürlich schon sehr, sehr gut, weil am Ende sind es von den 8, die 4-3 standen, sind alle 8, 5-3 gegangen. Also es gibt 8 Weiß und 5-3. Und ich finde das schon sehr interessant, weil da können wir wieder auch zu dieser Deckwahl. Es ist gelb-rot, es ist sehr aggressiv. Und ich denke schon, dass sie ein bisschen unterschätzt wird, bin ich ganz ehrlich. Ich denke, Vi hat schon grundlegend Spielpattern, die gut sind. Ich denke, sie wird auch noch stärker, wenn sie vielleicht ein bisschen Support kriegt, weil ich glaube, momentan ist einfach bei ihr der Support ein bisschen schwach.
Ja, also, oh, jetzt könnten wir eine halbe Stunde über Vahi sprechen. Also, ich habe mittlerweile, ich kenne das Deck halt mittlerweile jetzt wirklich in- und auswendig und auch alle Schwächen, alle Stärken. Du hast recht. Das Deck hat Züge und Moves drauf, die Gegner sehr überraschen. Also, das kann relativ schnell relativ viel Might in einen Angriff schicken, die manche wirklich überrumpeln kann. Das ist schon durch das Hextech Gauntlet, also das Signature Gear von Vi und auch durch meine Lieblingsunit in dem Deck, also durch den Rengar Unseen, das ist der neue rote Rengar, den so manche Vi rausnimmt aus dem Deck. Und ich würde jetzt so raten, das auf gar keinen Fall zu tun, weil dieser Kompane ist wirklich insane. Das ist ja dieser Keyboard-Salat Rengar.
Ja, der glaube ich.
Assault 2 Deflect, Ganking und Accelerate. Der ist wirklich, wirklich krass. Also, das kann schon offensiv sehr stark sein. Das Problem ist, bei Vi ist, und deswegen würde ich da auch dir widersprechen wollen, ausnahmsweise, ich glaube, die Legend wird nur noch schlechter,
Okay.
tatsächlich, weil das Problem mit der Legend ist, dass Excess Damage ist eine flawed Mechanic. Also, Excess Damage ist unfassbar schwer hinzukriegen, weil es durch alles gecountert wird. Der Bounce der Gegner seine Unit. Da machst du kein Excess Damage. Flasht er raus, Ride the Wind er raus, machst du kein Excess Damage. Pumpt er seine Unit nochmal auf, sag ich mal, eine Might unter deiner, machst du kein Excess Damage und so weiter und so fort. Conquerst du ein Open Battlefield, macht deine Legend nichts. On Defense macht deine Legend auch nichts. Also, Vi hat wirklich dieses grundlegende Problem, dass du nur alle Jubeljahre mal dazu kommst, diese Legend eigentlich zu nutzen. Und
ja.
das der Vorteil vom Deck ist vielleicht, dass du wiederum in der Champion Zone hast Zugriff immer auf die gelbe Vi. Das ist sehr, sehr stark. Gerade on the draw, Turn 2 mit dem Two-Drop irgendwo rein, die gelbe Vi, da hast du meistens auf jeden Fall immer einen Conker und hold es wahrscheinlich auch erstmal. Aber ansonsten hat das Deck wirklich gar nichts. Also du hast keine Tricks, du kannst nicht holden, du kannst dich nicht aus dem, du kannst dich nicht den Kampf entziehen. Du bist einfach diesem Spiel relativ ausgeliefert. Und sobald ein lila Deck eine kritische Masse an so Silberkugeln findet, irgendwelche Bounces, Starcross, Switcheroos, kannst du einpacken. Ja, und dementsprechend ist das ein sehr schlechtes Deck, aber es macht sehr viel Spaß. Warum macht es Spaß? Deswegen, weil du dich niemals darauf verlassen kannst, dass das Deck die Arbeit für dich übernimmt. Du bist immer zu 100% dafür verantwortlich, wie dein Spiel ausgeht, weil das Deck macht es nicht für dich. Irelia macht manchmal die Sachen für dich. Aurora macht die Sachen sehr oft für dich. Auch ja, sowas klar. Wie Yi macht nonstop deine Sachen für dich. Das ist so, die ganze Identität von Yi ist, dass er die Arbeit für dich übernimmt. Und bei so Legends wie Vi ist das eben nicht so, sondern du musst selber alles rausholen und nur dann hast du eine minimale Chance mit so einer schlechten Legend. Und das ist aber auch sehr erfüllend, kann ich sagen. Also das so für mich entdeckt zu haben, zu merken, ich glaube, ich brauche ein Deck, wo ich einfach sehr viel von mir reingeben kann. Und das war dann halt am Ende Vi. Ob ich jetzt weiterspiele oder nicht, ist die Legend mal gucken. Ich schaue mir auch an, was für Support kommt und ich hätte auch Ideen, was helfen würde. Ich glaube aber, dass allein die Tatsache, dass ein Might-Niveau von Units und von Spells von Set zu Set ganz natürlich etwas hochgeht. Also denk mal dran, ne? Wir hatten Set 1, Primal Strength plus 7 für 4, okay. Und schon Set 2 hatten wir plötzlich Punchers mit plus 5 für 1. Also dazu so Sachen wie Defiant Dance, also generell das Might-Niveau steigt ja langsam an. So einen leichten Power-Creep gibt es immer. Das bedeutet, dass 3 Access-Damage, die wiederum fix sind, 3, die werden immer schwerer sein herzustellen. Und deswegen glaube ich, dass sie nicht besser wird, aber es bleibt ganz sicher unterhaltsam, dieses Deck zu spielen.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist dasselbe Spiel wie ich momentan. Da ich ein Ivern-Fan bin, kann ich das nur beipflichten. Ivern sagt zwar, ja, du machst was im Busch, aber sind wir mal ehrlich, Holding Decks, vor allem Ivern mit vielen kleinen Units, sind nicht so stark. Weil da reicht schon, wenn du gegen eine Diana spielst, die macht einmal Moonfall, ja, dann hast du deine ganzen Plus-Units, das hilft dir gar nichts, weil alles auf einmal 1 oder 0 hat. Und dann wird dir einfach alles durchgeklärt. Und das ist das, wieso ich auch mit Ivern struggle. Ich mag ihn sehr. Es ist an sich ein spaßiges Deck, wenn es mal läuft, wenn man die Karten sieht, wenn man die bei hat, alles drum und dran. Macht Spaß, man kann Gegner ärgern. Aber langfristig, ja, ist genau wieder das Problem. Es ist nicht ein Deck, was ein High-Niveau erreichen wird. Da ist K6 oder auch Rengar die 2 an sich. K6 einfach, weil er die Chaos-Domain an sich hat. Die bringt ihm schon sehr viel. Und Rengar, weil er halt sehr schnell ist, man hat es bei seinem Sherman gesehen, er hat die Möglichkeit gehabt, es ist eine sehr schwierige Möglichkeit gewesen, das Ding zu gewinnen. Aber das sind so Sachen, die finde ich sehr interessant. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, wie du es mir so schön geschrieben hast, die Jungle Meter.
Ja.
Wir gucken von Regional zu Regional. Auf einmal sind nur Lila oben, dann auf einmal gar kein Lila. Jetzt kommen die Lila wieder. Also Chaos ja, Chaos nein. Je nachdem, wo man ist, ist die Meta komplett verschieden. Wir haben auf einmal die ganzen Order-Decks gesehen. In Utrecht war es, glaube ich, hauptsächlich.
Ja.
Vorher war hauptsächlich Chaos. Da hat man meistens Chaos Legends. Jetzt kommen wir nach Amerika zurück, nach Hartford. 6 von 18 wieder Chaos dabei. Klar, es waren 3 Dianas und ein Ezreal. Also das heißt, wir haben 4-mal dieselbe Gruppierung gehabt. Was es natürlich schon einen Unterschied macht. Aber warum ist das so? Spielt die Europäer anders wie die Amis? Oder was denkst du? Weil du warst ja bei beiden, sag ich mal, dabei.
Also grundsätzlich, wenn man die beiden Regions vergleichen möchte, und ich finde übrigens dieses Thema Regions zu vergleichen sehr spannend. Ich finde, der Vergleich mit China ist auch zum Beispiel sehr interessant und noch ungelöst. Aber wenn man jetzt mal Europa und Nordamerika miteinander vergleicht, oder sage ich mal ganz konkret auch die Regional Qualifier, die beiden jetzt, würde ich sagen, das Niveau an sich ist in Europa ein Ticken höher, im Durchschnitt. In den Spitzen nicht. In den Spitzen sind die Spitzenspieler überall Spitze. Also die sind, das sind alle richtige Cracks. Die sind alle super, ja. Aber im Durchschnitt, also so der durchschnittliche Spieler oder die Spielerin, denen du gegenüber sitzt, über x Runden an Swiss, merkst du schon, das Niveau ist in Europa einen Ticken höher. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Keine Ahnung. Generell habe ich auch den Eindruck, dass du in Nordamerika begegnest du mehr so, ja, so Leuten, die das doch schon ein bisschen casualiger spielen und auch so, das merkst du auch am Gemüt. Deswegen sind die auch manchmal ein bisschen entspannter, ehrlicherweise, ist auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, das Niveau ist in Europa ein bisschen höher. Und woran es jetzt liegt, dass so die Farben so unterschiedlich verteilt sind, ich glaube, dass das ein bisschen Zufall ist. Also ich glaube nicht, dass es da einen, ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie, ja, weil in Utrecht 5 Decks in Top 8 gelb waren. Deswegen gab es die Konterreaktion, deswegen haben Leute mehr Diana oder mehr Ezreal in Hartford. Das glaube ich zum Beispiel nicht, dass das so eine Reaktion aufeinander war. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern die Tatsache, dass wir so eine Jungle-Meter haben, um vielleicht kurz zu erklären, was wir auch meinen, was wir meinen, wenn wir das sagen, ne? Also eine Meta, in der eigentlich jedes Deck häufiger mal gespielt wird und kein Deck überwiegend gespielt wird. Also eine Meta, die natürlich auch befeuert durch das Best-of-Pricing sehr flach ist. Also fast jede Legend hat irgendwie mindestens 2-3% oder so. Aber auch keine mehr hat mehr als 10. Also dementsprechend ist die sehr, sehr flach und du kannst über 13 Runden Swiss kannst du auf 3 verschiedene Legends treffen. Und du musst auch damit klarkommen, dass das so ist. Das hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, so eine Jungle-Meta, wie wir sie haben, befeuert auch ein bisschen, dass die Top 8 einfach sehr unterschiedlich aussehen. Weil der Pfad, den man nimmt in 13 Runden Swiss, halt sehr entscheidend ist. Auf welche Matchups bin ich getroffen? Hatte ich ein bisschen Matchup-Glück oder hatte ich ein bisschen Matchup-Pech? Ist sehr entscheidend. Und ich glaube, es gibt immer Ausnahmen. Also so ein Squirtle, der kommt halt Top 8 und dann auch Top 1, weil der unfassbar gut ist. Und so ein Colin Kaiser auf Set, der kommt auch regelmäßig und immer in die Top 8, weil der einfach gut ist. So, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber auch für Prismaticism, ja, den Annie-Spieler, für den gilt das auch, der ist ja, hat ja quasi das Abo irgendwie abgeschlossen auf Top 8.
Ja, mal gucken, ja, wie es jetzt weitergeht, weil natürlich jetzt die Best of Legends von Origin weg sind, heißt, viele werden schwenken, weil ich denke auch, Prismaticism wird wahrscheinlich ein anderes Deck spielen, weil es die Best of nicht mehr gibt. Thema, wo du sagst, mit unterschiedlich. Ich habe mir jetzt einfach mal von das Metagame Day One von beiden Regionals aufgemacht, weil es mich ein bisschen interessiert, ob es eine Reaktion gab seitens den Spielern. Wir haben in Utrecht hatten wir 185 Yis, 175 Dianas, 169 Irelias. Waren die ersten drei. Wenn ich auf das andere gucke, sind die ersten drei Decks 181 Yis, 134 Dianas, 93 Irelias. Es sind dieselben drei Legends, einfach nur mit ein paar anderen Zahlen. Und zwar haben sich die Zahlen nach unten verteilt, heißt auf die kleineren Legends. Und nicht nach oben. Also es sind 4 Yis Unterschied, das ist nicht viel. Es sind 40 Dianas weniger im Vergleich zu Utrecht. Also man kann jetzt nicht sagen, weil so viel Order gespielt worden ist, dass man sagt, okay, es ist mehr Dianas da, sondern sogar eher weniger geworden, es hat sich mehr verteilt. Es sind ein paar Arceus mehr geworden, aber das ist klar, wenn jemand ein Regional gewinnt, springen so oder so ein paar Leute um und sagen, das hat was gewonnen, also kann ich mit dem ja auch gewinnen. Ich kenne das Gefühl. ich bin teilweise auch ein bisschen sprunghaft in so Situationen, aber das sind so diese Gefühle, die ich verstehen kann bei vielen Leuten. Aber die Meta an sich, wenn man jetzt so die Decks grob vergleicht, hat sich ganz leicht geschiftet, aber die High-Meta-Decks sind immer noch dieselben geblieben. Was man einfach sieht, okay, jede Legend hat doch irgendwie eine Chance, gegen andere Legends zu gewinnen. Es gibt ein paar gute Matchups, es gibt ein paar schlechte Matchups, aber genau das macht den Spaß einfach aus. Was kriegst du als Gegner? Hast du natürlich Pech, wenn man jetzt, wie Julius vorher angesprochen, und du spielst mit Ezreal 5-mal gegen Poppy, dann bist du natürlich nicht happy. Hast natürlich Glück und spielst 10-mal gegen dein Lieblingsmatchup, weil du vielleicht gutes Matchup, weil du einfach gut gelinkt bist. Ja, klar. Nimmt mal mit, ich habe bei uns im Local einen Chin-Spieler. Dieser Chin-Spieler sagt, wenn er kein Grün hat, fühlt sich das saugeil an. Es hat ein Chin E, glaube ich, sogar 10-3 geschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Gutter Plays. Auch ein sehr, sehr interessantes Deck, das er da gespielt hat. Und der hat gute Matchups gehabt, der hat wenig Grün gesehen. Und sobald der natürlich seine Spells durchmachen kann, seine Tier-Spells, die nicht befreit werden, heißt, er kann seine Legend nutzen, sieht das auch ganz gut aus. Und das ist halt wieder, wie man sagt, dieses Match-up-Glück, das man aber nicht beeinflussen kann, weil man einfach spielt und man wird es zugelost.
Richtig.
Und ja. Das macht es aber auch so interessant. Und deswegen finde ich auch diese Regionals immer so richtig interessant. Was kriege ich als nächstes? Wer ist es? Ich hatte es in Utrecht gesehen. Ich verfolge Marshall, also den, der Ivan Best-of geholt hat. Wem hat er im ersten Game bekommen? In Runde 2 Yamato Cannon. Ich habe auch ein bisschen lachen müssen, wie er das gepostet hatte. Es sind halt so Sachen, dann sieht man die Leute wieder. Das ist ja alles irgendwie doch eine Gruppierung. Jeder kennt jeden, vor allem die Größeren. Sind es Caster, Streamer, sonst irgendwas. Oder auch die, sag ich mal, Pros, in Anführungsstrichen, des Riftbombs, die man ja schon kennt. Wenn man dann einen Sam Sherman liest als Gegner, dann freut man sich teilweise, ja, okay, man kriegt einen starken Gegner, aber gleichzeitig im Hinterkopf kommt halt das auf, jetzt habe ich ein Problem, weil der weiß, was er macht.
Richtig. Ja, vielleicht noch bemerkenswert ist, weil du die Zahlen gerade verglichen hast, von Utrecht zu Hartford. Es gibt schon einen Grund, warum nach Yi, Diana, Irelia, LeBlanc, Asi, Victor in Hartford direkt auch schon Ari kam, übrigens. Also ist ja auch auffällig, ne, dass eine Ari noch häufiger gespielt wurde, zum Beispiel als Sivir oder Rengar oder so. Ne?
29 auf 52, ja.
Hat einfach damit zu tun, dass es die letzte Chance war, eine Ari zu kriegen. Also eine Best-of-Ari, die ist nämlich jetzt weg. Die ist auch schon verkauft, die Best-of-Ari. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, für wie viel. Das ist alles ein bisschen balla-balla. Aber genau, auch das ist sicher ein Faktor gewesen. Ja.
Das, ich sag mal so, das Best-of ist ein Segen und Fluch zugleich. Ich kann es am besten nur so ausdrücken. Es ist schön, weil wir sehr viel groß gesplittete Decks kriegen, weil natürlich dadurch alle Decks interessant werden. Gleichzeitig aber auch ein Problem, weil vor allem, sobald es Richtung Best-of geht, das Ganze ein bisschen anders gesehen wird. Ich habe aus erster Quelle erfahren von Marc, schöne Grüße an ihn, er hat ja in Utrecht sein Invite geholt, endlich. Also er hat es in die Top 64 geschafft. Nochmal wirklich große Gratulation an ihn, freut mich sehr. Der Gegner war in Contention für Draven Best-of.
Ja.
Ihm wurde Geld geboten, dass er quittet. Und zwar wegen der Draven Best-of. Und das finde ich halt schon, da merkt man erst, um was es überhaupt geht, dass die Leute gar nicht mehr spielen, um Spaß zu haben, sondern die sehen dann nur noch, ich will die Best-of, ich will Geld verdienen, weil die ist dann, keine Ahnung, 20.000 Euro wert, die will ich haben. Ich verstehe das zwar schon, dass es viel Geld ist, aber ich zum Beispiel, wenn ich auf so Events gehe, ich spiele nicht für die Best-of. Das ist so ein Zusatz, den man kriegt, ja. Aber ich spiele, dass ich Spaß habe. Weil ich, wenn die Leute hingehen, ja, wenn man einen Invite hat und andere Geschichte, da kann man ja spielen, auf was man Lust und Laune hat. Aber ich sag mal so, ich gehe immerhin für den Competitive-Zweig. Wenn es was on top gibt, dann nehme ich das, ja, dann habe ich es halt geschafft. Aber nur um das zu spielen und dann auch so, sag ich mal, Tricks auszupacken, zu sagen, hey, quitte doch, ich gebe dir Geld. Das ist nicht das, für was Riftbound eigentlich stehen sollte. Das ist meine Meinung.
Ja, ich finde es auch. Also ich war mal ganz lange ein echter Gegner vom Best-of-Pricing, weil es meiner Meinung nach so eine Folie auf die Regional Qualifier gelegt hat, die mit dem Regional Qualifier gar nichts zu tun haben. Also die Tatsache, dass der Regional Qualifier in dem Wortsinne dafür da ist, dass Leute dafür antreten, darum kämpfen, sich fürs Regional, für die Regionalmeisterschaft zu qualifizieren. Das stimmt aber dann gar nicht so richtig für 70% des Feldes, die dafür, oder 50% des Feldes, die dafür kommen, eine Best-of zu gewinnen. Es war für mich immer schon so eine gewisse Dissonanz, wo ich dachte, das ist doch blöd. Also wenn ich komme und mich Top 64 mich qualifizieren möchte und dann kriege ich aber irgendwie reihenweise nur irgendwelche Off-Meta-Decks, auf die ich mich gar nicht vorbereitet habe, weil die halt für Best-of da sind. Das passt doch alles gar nicht zusammen. Da sitzen noch zwei Leute sich am Tisch gegenüber, zwei Gegner, die unterschiedliche Ziele verfolgen. So, ja. Wie geht das denn in einem Turnier zusammen? Dementsprechend, ich war da lange sehr skeptisch. Ich habe das aber ein bisschen zurückgezogen wieder, weil ich mittlerweile dann doch eher die Vorteile von diesem Best-of-Pricing sehe. Also ja, es trägt solche Blüten, wie du gerade erwähnt hast. Bribery ist ein großes Thema. Wir haben, oder auch generell Betrug, also wir haben auch diesen Fall mit der Best of Kaiser aus Utrecht mitbekommen,
ja.
der, sage ich mal, durch das 128 Zeichen umfassende soziale Medium gegangen ist. Und es trägt halt auch solche Blüten, aber das Best of Pricing trägt auch dazu bei, dass wir so eine diverse und vielseitige Meta haben, wie wir sie haben. Und Riftbound als Spiel gibt her, dass du das Spiel mit dem Ziel spielen kannst, Spaß zu haben und trotzdem kompetitiv eine Chance zu haben. Das Spiel ist so gut designt, es ist so ausgeglichen, in den allermeisten Punkten, ich bin allen, aber in den allermeisten Punkten ist es so ausgeglichen designt, dass du mit dem Ziel, dass du irgendwelche einfach ein Deck spielen kannst, weil du die Legend magst, den Charakter magst, weil du den Charakter aus Arcane magst, weil es dein Main in League war oder warum auch immer. Du wählst es aus, du committest darauf und wenn du dich nur tief genug reinkrebst, hast du eine Chance. Und dass du dann, wenn du das machst, eventuell damit belohnt werden könntest mit einer Best-of, ist toll. So. Und ja, es hat Auswüchse, die nicht schön sind, aber ich glaube, es lohnt sich, diese zu ertragen für das, was man dann doch bekommt von diesem Best-of-System. Und das ist, meine ich, ganz große Freude an ganz vielen Stellen und eine echte Belohnung.
Ja, es ist das, genau das gebe ich dir auch vollkommen recht. Also ich sehe, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich nenne es mal so. Wir haben einerseits natürlich den Spaß und die Diversity, die wir einfach reinkriegen, weil es ist bis jetzt fast immer jede Legend oder eigentlich jede Legend vertreten gewesen. Immer zu irgendwelchen Leuten, weil jeder natürlich eine Chance hat aufs Best-of. Was ich auch gut finde, weil damit schaffen sie es einfach, die Leute reinzukriegen und zu sagen, hey, auch wenn du kein gutes Deck spielst, du bist dann halt einfach der für Best-of. Du fightest gegen deine eigenen Leute im Sinne, um dort besser zu sein. Heißt, du hast einen Ansporn, dennoch aktiv und gut zu spielen. Du musst ja auch positiv stehen, das ist ja auch das Wichtige. Heißt, du kannst da nicht reingehen als, bestes Beispiel, als einziger Garen gehst 0-8 den Tag, weil du alles verloren hast, dann kannst du auch keine Legend gewinnen, obwohl du der einzige Garen bist. Und sowas finde ich auch gut, dass sie zumindest ein paar Regeln aufgestellt haben. Natürlich finde ich das immer schwierig mit dieser ganzen Geschichte. Das ist das zweischneidige Schwert, weil es um so viel Geld geht. Aber das ist TCG-Universum momentan an sich. Dieses Universum ist seit Corona, das muss man wirklich sagen, gestiegen und gestiegen. Man sieht es in anderen Kartenspielen. Man kann die Großen nennen, man kann Pokémon, man kann One Piece nennen. Man sieht einfach, wie die Preise für manche Karten einfach in die Höhe geschossen sind. Das sind teilweise Karten, die vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr noch 20 Euro wert waren, die gehen jetzt 500, 600 Euro. Nur weil irgendwelche Leute im Internet gesagt haben, hey, die Karte ist gut, die will ich kaufen und dann wird es teuer. Und das ist in Riftbound nicht anders. Man sieht jetzt schon die ersten Auswirkungen. Die Jinx Origin Stamp, ich habe das ein bisschen verfolgt, die war die ganze Zeit so auf 5 Euro, vielleicht 10 Euro. Die ist jetzt schon auf 50 Euro hochgesprungen. Die wird weitere Sprünge machen, weil das sind jetzt diese Stamps und alles, die man nicht mehr bekommen kann. Und das ist überall so. Dann werden langsam die Leute zum Collector. Und wenn das eintritt, wie bei vielen anderen TCGs, dann wird es teurer. Weil jetzt kommen wir langsam in die Szenerie, Jinx wird jetzt uninteressant, weil jetzt sind alle Regionals abgelaufen, Best of ist weg. Also man braucht diese Karten an sich nicht mehr so aktiv zu spielen, außer in den nächsten ein, zwei Sets kommt noch irgendeine Discard-Mechanik, wo die Rebel Jinx sehr stark wird, dann wäre es natürlich was anderes. Aber jetzt sind wir in dieser Situation gefangen, dass man sagt, okay, alles was jetzt Origin war, wird eher zum Archiv gehören, nenne ich es mal so. Es kann sein, dass die immer noch zu den Regionals kommen, weil die Leute ihr Deck feiern, ihr Deck vertreten, aber die werden ziemlich wegfallen. Deswegen bin ich auch schon gespannt. Es dauert jetzt ja, glaube ich, ein bisschen, bis das nächste Regional kommt. Es ist dann, ich meine, bei uns Barcelona.
Ja, Barcelona, im August.
Im August und vorher haben wir natürlich Vendetta Release. Es wird drauf gespannt und ich bin auch gespannt, wie viele Origin Legends dann noch dabei sind, weil die kriegen ja eigentlich nichts mehr. Und das ist schon, glaube ich, das, was ein bisschen interessant ist, ob dann immer noch solche Zahlen da sind, die wir jetzt sehen, oder ob dann vielleicht nur noch so einer oder zwei vielleicht mit irgend so alten Decks kommen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie stark das in der Meta bleiben. Weil es kann vielleicht sein, es kommt jetzt im Vendetta was raus, was Darius pusht, weil, keine Ahnung, Akali irgendwas kriegt in die Richtung. Oder das pusht Darius in seinem neuen Set irgendwie, keine Ahnung, einfach mal so dahingesponnen. Und Darius ist auf einmal stark. Dann sehen wir auf einmal 10, 15 Darius, weil der in der Meta spielbar ist, obwohl es kein Best-of gibt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, also die Shares der Proving Grounds und Set 1 Legends werden runtergehen. Keine Frage. Weil diejenigen, die für Metal da waren, die werden diese Legends verlassen. Aber es gibt nun mal doch Legends von damals, die werden weiterhin extrem stark bleiben. Die werden auch nur noch besser. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die weiter gespielt werden, auch eventuell in hohem Maße. Also so ein Yi zum Beispiel. Yi wird nie schlecht, nie. Niemals wird Yi schlecht sein. Das wird immer komplett broken sein, dass der einen Free On Guard jeden Turn bekommt. Dass der jeden Turn zwei Karten geschenkt bekommt und zwei Runen quasi. Auch Annie wird nie schlecht sein. Das ist immer gut, dass du zwei Runen antappen kannst. Das wird mit jedem Spell, der zwei kostet und der da irgendwie gut ist in den Farben, wird das immer wieder stärker. Also es gibt Legends durch ihre Ability, werden die qua Natur stärker. Und dementsprechend werden die die Meta auch nie gänzlich verlassen können. Das ist einfach so. Zum Beispiel Yi ist ein Fall, Annie ist wie gesagt ein Fall. Kaiser ist auch so ein Fall auf eine gewisse Art und Weise, wobei die doch sensitiver nochmal ist für die sie umringende Meta. Aber auch Kaiser ist immer nur so ein, zwei hypereffektive Damage-Spells irgendwie davon entfernt, das dominierende Control-Deck zu sein, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Wobei man sagen muss, dass die erhöhte Dichte an Deflect-Units auch nicht gerade hilft. Aber Viktor zum Beispiel ist auch so ein Deck, das wird nie schlecht sein. Also Viktor ist in sich eigentlich irgendwann mal Banworthy auf eine gewisse Art und Weise, weil eine Legend, die eine Unit ausspucken kann, das darf eigentlich nicht existieren. Das ist eigentlich viel zu krass. Auch Viktor wartet eigentlich nur darauf, dass es eine kritische Masse an gelben und blauen Removal-Spells gibt, um alles wieder zu mähen. Also, das ist so eine Legend, die hat eigentlich so eine tickende Zeitbombe. Ich glaube, das ist den meisten gar nicht so bewusst, wie brutal das eigentlich ist. Weil bisher hat es sich noch in Grenzen gehalten. Aber das ist eigentlich wirklich
Es
ganz schlimm.
gab schon mal so ein Deck, das war in China, glaube ich, wo das
Ja.
reine Spellvictor-Deck gewonnen hatte, wo dann da kurzzeitig der Hype aufkam,
Richtig.
aber er doch schnell wieder verschwunden ist, dieser Hype um diesen Full-Spellvictor.
Richtig, Mage Victor damals. Ich glaube, Huge hat das vor allem so ein bisschen vorangetrieben da in China. Und ne, wohingegen so andere Decks wie zum Beispiel Lee Sin oder Volibear, die werden, glaube ich, nicht mehr groß besser. Also die haben das, was sie bräuchten, um gut zu sein. Und ich glaube, da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Also dementsprechend ist es mal so, aber es wird auf jeden Fall Set 1 ein Proving Grounds Legends geben. Die werden immer irgendwie Teil sein. Ich glaube, wir werden uns nie dem ganz entledigen können, irgendwie eine Yi reinzuziehen und festzustellen, ach Scheiße, der
Da
hat ja
war noch
plus
drin was.
zwei.
Ja, ich kenne das nur zu gut. Das Gefühl habe ich auch schon öfters gehabt. Ich sage grundsätzlich, gebe ich dir da vollkommen recht. Und das freut mich aber auch wiederum. Dadurch bleibt die Meta halt auch immer noch sehr groß und sehr offen und es verdichtet sich nicht. Weil jetzt ist halt die Gefahr, die jetzt besteht, natürlich wird es jetzt momentan ein bisschen kleiner dann, aber auch wieder größer, weil wir natürlich die neuen Legends kriegen von Vendetta. Und eine ist ja schon gespoilert worden, wenn du das schon mitbekommen hast, die Akali. Und ich schneide die jetzt einfach mal vom Thema Hardboard jetzt an, weil natürlich das nächste ist Barcelona, wir sind im Wetter da dann. Ich finde die unglaublich interessant, die Akali. Ich bin auch nicht gespannt, wie die Mechanik funktionieren soll, aber wenn das so stimmt, wie es ist, hast du im Grunde genommen ein halbes Ride the Wind for free oder ein Flash, das deine Unit ready macht. Heißt, das ist für mich immer noch ein bisschen unglaublich, was das kann, weil du kannst reingehen, kannst rausgehen. Wir sind in Rot-Grün unterwegs. Das heißt, das erste Mal diese Farbkombo. Das Nummer zwei, was unglaublich ist. Wir haben einen grünen Irelia. Heißt, wir haben die allseits bekannte, wenn ich ready werde und wenn ich gechoost werde. Ich gehe rein, ich choose sie, sie kriegt plus 1. Ich mache sie ready, sie kriegt plus 1. Heißt, ich gebe ihr einfach mal einen plus 2er Buff. Und ich habe immer noch grün. Disziplin, On Guard, alles drum und dran. Ich habe das alles zur Verfügung. Und das in einem Ding. Und was man nicht vergessen darf, ich spiele rot. Ich habe Cleave. Das ist ja Wahnsinn, was da für Möglichkeiten einfach entstehen mit dieser Farbkombination.
Ja, also es hängt ganz viel davon ab, wie Empower, also diese erste Zeile auf ihr, nämlich die Tatsache, dass du sagst, ich glaube, du musst 3 Energy in eine Power bezahlen, um sie zu empowern. Genau, ja. So, das hält ganz viel davon abhängen, wie das genau funktioniert, wie du schon richtig gesagt hast, also wie die Regeln da genau aussehen. So wie ich es gerade interpretiere, ich glaube, so interpretieren es die meisten, ist, dass es permanent, nachdem du es einmal gemacht hast. Also du empowerst sie einmal und danach ist sie dauerhaft empowered. Ob es jetzt vielleicht Effekte gibt bei Gegnern, wo man sagen kann, hey, die empowere doch irgendwie Target, a Legend oder das kann sein so, ne? Aber ja.
Ja, ich gehe davon aus, dass Empowered sowas ist. Du lädst sie auf und sie ist aufgeladen, so wie man, sag ich mal, Spells in League of Legends aufladen kann und dann verbrauchen kann. So könnte ich es mir vorstellen. Heißt, du empowerst sie und hast es dann so lange ready, bis du es einmal genutzt hast.
Aha.
So könnte ich es mir auch vorstellen, weil das wäre dann was, okay, ich habe das aufgeladen, weil ich die Runen offen hatte. Und das habe ich dann so lang, diesen Empowered-Status, bis ich es einmal empowered genutzt habe. Dann entlädt sich das und ich muss es wieder neu laden. So könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen, weil dann wird das auch Sinn ergeben für mich. Weil dann empowered heißt ja, du hast ja was geladen oder gepowered. Und wenn du es genutzt hast, ist es wieder weg. Und entweder wird's, also es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder ist es so, es ist permanent oder es ist bis zum Ende, also bis zum deinen nächsten Zug so lang geladen. Je nachdem, wie sie es machen wollen oder können. Weil man muss halt aufpassen, wenn man es dauerhaft macht, kann diese Legend ganz schnell eskalieren.
Ja.
Weil dann hat man jede Runde einen Free Rider Wind und ich denke, das ist zu stark. Ja. Weil wir reden immer noch von Grün. Es gibt immer noch so einen gewissen Stellarkorn, der dir dann einfach 2 Karten zieht, wenn du das einmal bezahlt hast. Und du gehst rein, ziehst ihn raus, gehst woanders rein. Ja, toll, danke. Heißt, ich glaube, du musst sie sogar weg. Dann sind es 3 Karten, was du ziehst. Und das kannst du pro Turn 3-mal machen und das ist einfach schon wieder was dumm ist, was zu stark wird.
Also ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst, weil meine Schnappatmung war da, als ich es gelesen habe und nämlich davon ausging, dass es permanent ist. Ja? Weil immer wenn ich irgendwo, also du kennst ja auch meine Meinung zu, welche Farbe die stärkste ist. Ich bin mich nicht der Meinung, es ist lila, ich bin der Meinung, es ist grün.
Ja.
Das dementsprechend war meine Schnappatmung auch da so ein bisschen so, oh nee, jetzt kommen die wieder mit ihrem Grün und der Stellarkorn und dann ist es auch noch rot, das heißt, ich ziehe den roten Djinn rein, dann mache ich meine Ressourcen, dann ziehe ich den wieder raus, mache meine Ressourcen, dann ziehe ich den wieder rein, mache meine Ressourcen, das heißt, ich habe 3 Energy, 3 Power jetzt frei zur Verfügung, um einfach mal so einen, weiß ich nicht, einen Falling Star umsonst zu spielen und dann nochmal irgendwas, weißt du, da habe ich auch dran gedacht, so, oh Gott im Himmel, ja. Und dementsprechend, ich hoffe, es ist, wie du das sagst, dass es sich verbraucht sozusagen. Weil man muss nämlich sagen, auch ohne den Zusatz Ready It ist es ja schon gut. Also schon die Tatsache, dass ich irgendwo reinlaufen kann und die hauen ihre Pump-Spells raus, um ihre Unit hochzukriegen, dann sage ich ja, okay, du hast jetzt wie viel an? 17 Might Kamel? Ich gehe wieder. So, allein die Tatsache. Ja. Ist ja schon
aber
Wahnsinn.
Das kannst du ja zum Glück spielen. Das ist ja gerade das Schlimme. Das kannst du ja jederzeit machen, das rausziehen.
Richtig,
weil es steht ja dort, das Ready ist ja nur, wenn du es empowered hast.
Richtig, ich meine nur, das ist ja schon stark genug, weißt du? Ja.
Das ist allein schon was, wo ich sage, okay, das heißt, das ist immer ein Escape. Und das ist was mich gerade einfach auch ein bisschen, ich glaube, das war nämlich Action-based. Heißt, du musst dann eine Reaction drauf spielen, um das irgendwie kontern zu können. Heißt, wenn du reingehst mit einer kleinen Unit, ja, du musst warten, bis der rausgehen will. Dann kannst du dem Gast auf die kleine Junge hauen. Ja, okay, dann hast du vielleicht was gemacht, dass er das verbraucht hat. Aber es ist schon sehr schwierig, das irgendwie zu umspielen. Vor allem grün, ja. Du machst deinen Gast. Er sagt, haha, ich bin grün. Du hast einen Debye. Hier, bitteschön. Der hat ja das alles. Der hat diese Aggressivität von rot und gleichzeitig aber auch die Sicherheit von grün, weiß ich. Und es gibt mir zu bedenken, die Kombo. Aber ich freue mich auch gleichzeitig drum, weil halt einfach es schon viele Möglichkeiten gibt. Man kann überlegen, die Rote Kaiser gibt. Es gibt so viele Sachen, wo man einfach sagen kann, was Rot an Mobility fehlt, was diese Akali-Ding gibt. Weil das ist ja im Grunde genommen Free Ganking, was du den Units gibst, wenn man es genau nimmt. Und das ist was, deswegen bin ich auf die anderen zwei auch gespannt. Wir kriegen ja noch die Kombination Blau-Orange, heißt Aurora und Blau, was auch sehr böse werden kann.
Ja, das, also ich habe zu, vor 2-3 Wochen habe ich zu, glaube ich, zu Use oder zu irgendjemand anders gesagt, ich hoffe, dass sie sich die Farbkombinationen der Enemy Colors, also Blau-Orange, Gelb-Lila und Rot-Grün anschauen und sich überlegen, was wäre denn das Most Broken in diesen Farbkombinationen? Und dass sie dann danach entschieden haben, dass sie die Legend, die dazugehört, irgendwie in eine andere Richtung designen. Also, weil... so, ja, aber anscheinend nicht, weil sie Akali, ne? Also offensichtlich, ja. mein frommer Wunsch ist nicht wahr geworden. Weil das darf nämlich auch nicht darauf hinauslaufen, dass die blau-orange Legend irgendwas mit Ramp macht. Ja? Oder irgendwas mit Scry, also irgendwie Top-X-Karten vom Deck durchsuchen oder so. Weil dann nehme ich dann gute Nacht, ja?
Ja, Vision ist doch was Schönes.
Genau, weil blau-orange bedeutet nämlich, dass wir Portal Rescue auf unseren Elder Dragon spielen können. Das bedeutet nämlich, dass wir Bellowsprath mit Elder Dragon zusammen spielen werden. Das bedeutet, dass wir Sprite Call und Sprite Burst on Curve spielen, während wir das Aurora in der Hand halten. Das heißt, wir halten euch vom Scorn ab und funken schon ein bisschen, um dann irgendwann Aurora zu slammen. Das bedeutet, dass wir Promising Future spielen können, um on the draw Turn 2 Aurora zu spielen, sollten wir genau ein Blau und ein 4-orange Runen haben. Also Blau-Orange bietet da gewisses High-Roll-Potenzial. Du kannst auch noch ein Mundo spielen in der Liste aus Set 1. Bedeutet, du hast auch noch in dein Deck eingebautes Auto Last Ride, wenn es darum geht, deine Units aus dem Grave wieder ins Deck reinzukriegen für Aurora. Also Farbkombination bietet Sachen, die wirklich dreckig sind.
Ja, aber das ist auch Chaos-Gelb. Also die Farbkombination ist ja auch sehr schlimm, weil du hast einfach Removal und Kill unter einer Haube. Es gibt ja auch schon die erste Infinite-Kombo, die ja gesichtet wurde von dieser Farbkombo, weil das war ja das mit den ich move zu dem, wo mein Friend die Unit hinmoved mit Renata und du bist immer ready und das ist halt anscheinend ganz schlimm in der Situation, weil das jetzt werden es, also wenn sie die Enemy Colors machen, kommen langsam diese Kombos. Lux ist ja der erste große Ausläufer mit der Infinite-Kombo. Man hat ja schon zwei andere gesehen, die spielbar sind, die eher schwerer zu exekuten sind. Ich meine, Rengar hat, glaube ich, eine, wenn ich es richtig weiß, die gespielt worden ist, aber die sehr schwer zu exekuten ist. Und natürlich dann das, was schon bekannt war, diese lila oder lila-gelb, die Infinite-Kombo. Plus halt natürlich auch diese Identitäten von den Farben an sich. Du hast einmal den Removal, beziehungsweise dieses auf die Hand geben seitens Lila und hast dann aber auch einfach das stupide Killer-Unit. Sei es mit den ganzen Caldewigs, mit dem Inspector, den du spielen kannst mittlerweile, der das, finde ich, das bessere Caldewig ist, weil du damit im Grunde schon alles eingebaut hast, was du brauchst. Du kannst den ausspielen, hast deinen Caldewig, es ist nicht konterbar, es ist nicht defiable, du musst es einfach akzeptieren in der Situation. Und das ist halt schon.
Man darf beim Inspektor nicht vergessen, der ist gut in genau Victor und genau LeBlanc irgendwie, weil die Units haben, die sie entbehren können. Nicht jedes Deck hat das zu bieten. Also du musst schon nochmal irgendwie an Tokens oder an Copies oder irgendwie sowas rankommen, wo du sagst, das ist mir jetzt wurscht, dass das irgendwie das Zeitliche segnet. Aber du hast recht, also gerade Gelb-Lieder abseits dieser Pursuer oder wie der Kollege da heißt, dieser Lilane, zusammen mit dem Ei und der gelben Renata, das ist so diese Infinite-Kombo, ne? Wo du immer ein Token machst, das ready ist, dann ziehst du es wieder dahin, dann zieht er mit, dann macht er wieder ein Token, das ready ist und dann ziehst du immer aus Battlefield und Base immer hin und her und machst Infinite-Recruit-Tokens. So. Das ist daher so ein bisschen die Idee, aber darüber hinaus hast du halt auch so deutlich naheliegere Sachen wie, Caldewig, Fizz, Caldewig, Hook, Target, Fizz, findet Matron, replayed Fizz aus dem Discard und der spielt nochmal irgendwas. Das sind so Sachen, also mit Hook und Fizz und Matron, da wird mir Angst und Bange. Da läuft mir eiskalt den Rücken runter und das sage ich bei 35 Grad. Da habe ich wirklich Bammel vor. Ja? Also Fizz ist auch so ein Kandidat für mich, relativ weit oben auf der, ja, weiß ich, auf der Most Wanted-Liste, auf der FBI Most Wanted-Liste, eventuell wanted für Buns zu gegebener Zeit. Da sind auch so eine andere Banause mit drauf, wie Irelia Fervent oder Echo. Aber ja, so also gelb-lila, das könnte, boah, das könnte eine schmutzige Angelegenheit werden, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil es kommen ja auch noch natürlich jetzt dann die Reveals, die fangen nächste Woche an. Ich bin sehr, sehr hyped. Riot kriegt das immer wieder gut hin, die Leute einfach vorzubereiten, zu halten. Bis jetzt muss ich ehrlich sagen, die Regionals, was ich gehört habe, ich habe Lilse überlebt, ich habe jetzt durch dich natürlich gehört, wie die anderen Events waren. Die setzen schon sehr hohe Standards. Also wenn man da zu anderen TCGs guckt, wie man es immer wieder hört, ich sag mal so, ich höre One Piece ein bisschen, es ist okay, aber der Standard, denke ich, von Riot ist schon ein ganz anderer. Du kannst eher was wahrscheinlich zu der Championship sagen von Locana, gehe ich davon aus, wie dort die Orga gegenüber Riot ist. Aber ich denke, da wird Riot schon sehr viel voraus haben, wie manche andere TCGs.
Also zu 100%. Und das liegt auch an der Mühe, die sie sich geben. Also ich habe in Hartford zum Beispiel an einem Sonntag, wo ich dann nicht der Tour gemacht habe, sondern ich habe das Rebound-Event gemacht. Das lief dann auch Knaller für mich, super. Aber bis dahin habe ich ein bisschen Zeit gehabt. Und da habe ich mir einfach so ein paar Sidequests vorgenommen. Sachen, Leute, die ich gerne treffen wollen würde, kurz quatschen oder Goodies, die ich mitnehmen wollte. Und da habe ich erstmal auch so richtig gesehen, wie sich Riot auch so reinhängt in Community-Aktivierung oder wie die auch Artists die Bühne bieten und die pushen. Also Artists, die Tokens machen, handgezeichnete oder Communities aufgebaut haben, wie zum Beispiel die Rift Baddies. Das ist so ein Discord-Server für weiblich gelesene Riftbound-Spielerinnen. Und es sind mittlerweile 400, 500, 600 Spielerinnen oder so auf diesem Discord. Das finde ich super. Das wäre das Kennen vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Women Plus in Magic. Das ist ja auch so eine Gruppe, die hier vor allem in Europa aktiv ist. Und die zum Beispiel haben dann da ganz viel gemacht und haben so Pins rausgegeben, mit Leuten gesprochen und so auf dem Event. Und das wird alles auch von Riot hat auch gehighlightet und gefeatured. Die holen dann auch teilweise die Artists auf die Streams, zeigen deren Kunst. In Utrecht gab es das auch schon, da hat die Nips war da auch mal, glaube ich, auf dem Stream, hat dann irgendwie ihre Altered-Karten gezeigt und so weiter. Und das steht schon im krassen Unterschied zu zum Beispiel Ravensburger, die bei Locana aktiv bekämpfen, dass Leute Altered-Karten altern. Also die aktiv verboten haben irgendwann, dass Leute Altered-Karten spielen dürfen. Meine Freundin, meine Lebensgefährtin, die macht Card-Altering, auch relativ erfolgreich. Ich glaube, die meisten, die sich so in Locana also beschäftigen, die kennen sie auch. Und die hat zum Beispiel dann einfach Locana fallen lassen, weil es wollte keiner mehr diese Karten haben. Das war sehr schade. Das ist auch community-schädigend. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tone-deaf gegenüber der eigenen Zielgruppe. Und Riot ist da anders. Die sind nicht taub. Die hören zu, die wollen lernen, die bessern nach und die pushen solche Third-Party-Community-Sachen. Obwohl die jetzt sagen könnten, ja, halt mal, ihr macht Geld mit Fanart von unseren IPs, das finden wir aber nicht gut. Nee, die scheißen da drauf. Die finden das gut, dass das so ist. Weil sie wissen, das ist wichtig für die Gesundheit ihres Spiels und der Kultur um das Spiel Riftbound drumherum. Und gerade auf den Regional Qualifiern ist es spürbar, dass diese Kultur und dieses Spiel lebendig ist, auch abseits der Tische. Und mich persönlich motiviert das sehr und freut das sehr. Das ist eine flammende Rede jetzt ein bisschen für...
Nee, ich verstehe das voll und ganz.
Ja, ja.
Ich verstehe das, weil da kann ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn man das kurz anspricht. Riot hat ja das ganz große Spiel League of Legends. Dieses Spiel gibt es ja schon eine Zeit. Jeder kennt dieses berühmte Wort Aram. Das ist nicht von Riot entstanden. Da haben sich ein paar Leute hingehockt, die haben gesagt, die neue Regel ist, wir gehen zu fünf, sammeln das Rift, jeder geht in die Mitte, wir kloppen uns so lange aufs Maul, bis wir am Nexus sind. Aram ist durch die Community entstanden. Urf ist als Witz entstanden. Er wird gefeiert, er wird mitgenommen. Die ganzen Events, auch drumherum, auch die Turniere, die waren vorher alles von Spielern organisiert, bis Riot gesehen hat, okay, die Community will es. Und dann machen wir was. Und Riot ist schon seit Anfang an so pro Community. Und das ist einfach was ich sehr gut finde. Ich habe es früher auf der Gamescom gesehen. Die ganzen Riot-Devs, die da waren. Früher wenn man es noch kennt, es ist ja lang her, Nika Sur, die war damals für dieses Community zuständig. Die hat diese wöchentlichen Community-Videos hochgeladen mit den Art und so weiter, was es gab. Die war vor Ort und das war immer pro Community. Und das ist was, was Riot ausmacht. Die hören auf die Spieler. Die haben ja auch nachgebessert. Utrecht hat 128er Top-Pricing gehabt jetzt. Auch Hartford. Heißt, man hat diese Matten bekommen, man hat 40 Ticks bekommen, wenn man Top 64 bekommen ist. Das sind Sachen, die hören drauf, die ändern es ab und da dauert es nicht 2-3 Jahre und sagen, oh ja, wir gucken es uns an, sondern von einem zum anderen Event geändert, die Community mag das, passt so. Und das ist was, was ich wirklich sehr stark finde und ich denke, dass deswegen läuft auch dieses Spiel League of Legends und Riftbound sehr gut, weil sie einfach gucken, dass die wichtigste Ressource, die sie haben, das ist nicht die Karten, das ist nicht was anderes. Die Ressource ist die Community. Dass die zufrieden ist, dass die Bock hat. Und wenn sie das weiter so gut machen, sehe ich noch eine lange Zeit für Riftbound, wenn sie das nicht irgendwie gravierenden Fehler machen oder irgendwas. Weil wir sehen es ja, viele, wie es Daniel schon damals gesagt hat, Set3 ist der Knackpunkt. Ich sehe hier gar kein Problem. Riftbound ist, ich sag's mal ganz plump, im vollen Saft. Die sind voll dabei. Ich sehe keine Spielerzahleneinbrüche. Es sind jemals 2000 Leute, fast immer auf jeden Regional. Das ist eine Ansage. Und es könnten mehr Leute kommen, weil teilweise wird er beklagt. Ich habe kein Ticket bekommen und sonst irgendwas. Heißt, das könnten wahrscheinlich auch 3000 Leute Events sein. Das könnten mehr sein durch das Ganze drumherum. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, da bin ich ganz ehrlich, dieses Weltmeisterschaft oder diese Regionals, die richtigen Regionals, das werden teilweise Riot-Festspiele werden. Vielleicht machen es zusammen mit anderen Turnieren, vielleicht holen sie ihre anderen Spiele rein. Wir haben jetzt ja mittlerweile mehrere Spiele. Wir haben Valorant, wir haben League of Legends, wir haben 2XKO. Das sind ja alle Spiele von Riot, die auch competitive gespielt werden. Und ich gehe davon aus, dass es größer wird, dass sie sagen, wir machen irgendwann Festspiele. So wie die Dreamhack, wie man es von Counter-Strike kennt. So wird es die Riot-Festspiele geben, weil ich mag das, mich freut es einfach sehr, dass sie so auf diese Community hören und nicht, dass sie einfach sagen, wollen wir nicht. Die akzeptieren es, die sagen, okay, solange ihr kein, wie zum Beispiel die Simulatoren, Rift Atlas, TCG Arena, war von Anfang an gesagt, solange das free ist, haben wir gar kein Problem damit, macht es ruhig, macht es nicht so automatisch, lasst die Leute spielen und dann ist es gut. Die Leute steigen drauf an. Riot hat es bemerkt. Was hat Riot veröffentlicht? Wir arbeiten mal an einem Simulator, der in den Riot Client rein soll. Das steht auf der Liste. Wir überlegen es uns, weil die Community es will. Und das ist was, was mich freut. Die hören auf uns. Es ist gesagt worden, anderes Thema, zu viele Legends in den Packs. Ich glaube, nachdem das aufgekommen ist, das ganze Thema, hat Dave gepostet, glaube ich, fast eine Woche später. Wir haben es gehört, wir ändern es, wir sind dabei. Welches TCG macht das? Sind wir mal ehrlich, Martin.
Keins.
Welches?
Ja, keins. Und vor allem keins stellt sich auch mit dem eigenen Gesicht dahin. Also, wenn ich, also, mein Gott, Ravensburger, ich weiß, ich hau immer wieder euch drauf, ne? Aber diese, und da ist auch viel besser, also, zur Ehrenrettung, da ist auch viel besser geworden bei Ravensburger, bei Locana, so. Aber, ne, ist der Hauptvergleich, den ich persönlich ziehen kann. Deswegen ziehe ich es als Vergleich auch immer her, ne? Leute, versteht
ja,
mich
klar,
falsch.
Ja, klar, verstanden.
So. Aber diese Kommunikation früher nur über irgendwelche so random Discord-Messages haben mich zur Weißglut getrieben, ja, und auch das Nicht-Anerkennen von ganz offensichtlichen Problemen, ja, dieses völlige sich taubstellen, da sind die auch besser geworden. Aber Riot, du hast völlig recht, hat es von Anfang an sehr richtig gemacht, so. Und auch die Tatsache, dass sich dann ein Dave selber dahin stellt und Antwort gibt, das ist schon wirklich stark und auch relativ schnell alles. Und natürlich wird nicht in Set 4 das schon geändert sein mit den Legends. Wir werden da immer noch genauso viele Legends in den Packs aufmachen wie in Set 3. Das geht nicht so schnell, weil der Druck ist schon längst abgeschlossen, die sind schon alle schon verpackt. Es ist zu dem Zeitpunkt, war der Drop schon gelutscht. Also ihr müsst euch so ein, ne, viele von euch wissen das auch, aber so bevor mal wirklich konkret Änderungen vorgenommen werden können an Kartenqualität oder an der Sortierung und so weiter, Das geht nicht so schnell. Also jetzt gerade drucken die wahrscheinlich schon Set 5, also Set 5 auf jeden Fall ist sicher schon im Druck. Set 6 wird vielleicht auch schon der Druckauftrag rausgegeben sein und so weiter. Also das ist schon alles eingeloggt. Das heißt, das geht auch alles nicht so schnell. Aber was schnell geht, ist eine gute Kommunikation und das machen sie nämlich. So, und da muss ich auch wirklich sagen, da könnte ich nicht glücklicher sein, wie sich da irgendwie um uns gekümmert wird. Das finde ich schon wirklich, ist schon wirklich, wirklich gut. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht immer noch so Kleinigkeiten gibt, wo ich sage, da könnte man vielleicht noch mal ran. Ne? Skirmish Pricing, ist es optimal? Ja, es ist okay, es ist gut, aber irgendwann werden die Buys auch fallen, glaube ich. Und da muss man sich überlegen, was den Platz einnimmt. 2v2 ist ein total spannendes Format mit einer eigenen Meta, die auch so ein bisschen krass ist, aber okay. Grüße gehen raus an Yi und Yasuo, offensichtlich. Das ist Ding, 2v2. Auf den Regional Qualifier wird das auch gepusht. Also, du kannst dir ja irgendwie, du kannst ja ein halbes Jahresgehalt verdienen, wenn du dich da gut anstellst. Ne? Das stimmt nicht ganz. Aber du kannst auf jeden Fall 2, 3 Monatsgehälter verdienen, wenn du dich gut anstellst bei 2v2. Wird 2v2 noch gepusht außerhalb von Regional Qualifier? Na, leider nicht. Ne? Also, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass vielleicht Stores einmal pro Set eine 2v2-Skirmish auch anbieten könnten mit einer Panorama-Champion-Matte. Also zwei Panorama-Champion-Matten, die, wenn man sie nebeneinander legt, ein Bild zusammen ergeben. So wie wir das kennen von diesen neuen Promos, die jetzt kommen. Ne? Die kommen so Vi und Jinx und Jayce und Viktor, solche Promos, Arcane-Promos. Und sowas zum Beispiel. Ich glaube, Leute würden solchen 2v2-Skirmishes die Bude einrennen, wenn es so etwas gäbe. Ne? Also es gibt noch so Kleinigkeiten, aber hey, da kritteln wir auf so hohem Niveau rum. Wir können doch eigentlich so dankbar sein für die Art und Weise, wie Riot mit uns umgeht. Auch zum Beispiel, letzter Punkt zu diesem Thema von mir jetzt gerade, die Tatsache, dass wir in Set 2 schon 7 Bans hatten. Es hab in anderen Communities, habe ich dafür Spott bekommen, dass in Set 2 bei Riftbrawn schon 7 Bans notwendig sind. So, ja, weil sich Riot um den Zustand ihres Spiels oder seines Spiels kümmert. Weil die sich dafür interessieren, wie gesund das Spiel gerade ist. Und dann scheuen die auch nicht davor zurück, in der Art und Weise auch relativ früh einzugreifen. Und Monate später beklagen sich die Lokana-Spielerinnen und Spieler über Tramp. Warum macht Ravensburger nichts? Warum wird der nicht gebannt? Was soll das? Bla 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 bla. Ja, ach so. Wünscht ihr euch jetzt einen Publisher, der so ein bisschen bewusster mit dem Zustand seines Spiels umgeht? Ach so. Sagt so von Anfang an. Also da muss ich auch wirklich sagen, so auch so manchen Spot and Riot vielleicht abbekommen, für zum Beispiel diese Bans noch völlig unverdient. Das war ein guter Move. Auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen Jamie-Spieler von uns ein bisschen wehgetan hat.
Ja, ne, gebe ich dir voll und ganz recht. Und ja, zu dem Thema, denke ich, abschließend alles gesagt. Jetzt noch eine kleine Sache natürlich, was wir immer haben, die schlechteste Entscheidung. Was war deine schlechteste Entscheidung von der letzten Zeit? Nehmen wir von den letzten Regionals. Hast du irgendein schlechtes Play im Kopf oder war es irgendwas anderes?
Also ich habe wirklich ein Play konkret im Kopf, kann ich tatsächlich sagen. Runde 6 Main Event spiele ich mit Vi gegen Kha'Zix. Ist eh schon mal blödes Matchup. Also ist eh schon mal doof, ja, weil der schubst mich rum, wie kann ich nichts machen. Also der schubst mich von links nach rechts, von oben nach unten. Da kann ich nichts machen. Void Assault, Starcrossed, Fizz, ja, ist eh schon doof. Game 1 keine Chance, Game 2, ich hol's, Game 3, es ist wirklich eng. Und es ist der letzte entscheidende Turn. Der hat irgendwie ein Battlefield bestückt mit, ich weiß nicht, irgendwas, bla, noch irgendwas und da wächst, ja. Und ich hatte in der Base, glaube ich, gerade mal so eine Vi und ich denke so mein Play ewig lange durch, um dann eine Accelerated Kaiser zu spielen. Ja, richtig.
Ja.
Da liegt eine Vex.
Da liegt eine Wächst.
Da liegt eine Vex. Ja. So. Und ja, es war nun mal das Ende einer langen Verkettung von Ermüdungserscheinungen und einfach durch 70 Lines durchgestiegen, um dann am Ende die 38 zu nehmen, wo ich vergessen habe, dass ich aber bei 35 oder bei 40 schon gesagt habe, nee, die 38 geht gar nicht, weil da liegt ja eine Vex. Und das habe ich dann bei 70 aber vergessen. Und dann am Ende habe ich dann den Fehler gemacht. Und das war also ganz offensichtlich eine richtig schlechte Entscheidung. Ja.
Ja, bei mir ist es eher sogar leichter. Bei mir war es ein Skirmish. Ich habe Kha'Zix gespielt, gerade die Legend, wo du gegen gespielt hast. Habe alles durchgerechnet, um den Gegner zu besiegen. Er hat ein Set gespielt gehabt. Und ich gehe rein und nehme mein Payfolk, mein Lieblings-Two-Drop mittlerweile, und habe die Möglichkeit, einen Set reinzuziehen, der 5 Might hat, oder eine Fiora reinzuziehen, die 5 Might hat. Ich habe mir gedacht, ich nehme die Fiora, weil das Set ist jetzt nicht so schlimm, alles klar. Zieh sie rein. In der Sekunde kommt mir der Gedanke, Oh, der defendet ja. Die Fiora hat nicht 5 Might, die Fiora hat 6 Might. Oh, wir sind even. Das war nicht so gut. Mein komplettes Board geklärt in der Situation. Ja, und dann auf einmal hat er ein bisschen Überhand bekommen, weil ich im Grunde genommen mich um eine Maid berechnet hatte, weil ich das Shield vergessen hatte. Es ist ganz was Simples. Hätte ich den Set genommen, wäre nichts passiert, der wäre gestorben oder hätte ihn gerettet und hätte seinen Buff benutzt und ich hätte einfach damit akzeptiert. Aber das in der Situation habe ich ein bisschen fertig gemacht, weil mal eben ein Punchfest für eine Maid spielen ist auch schwierig, weil ich mir meine Curve kaputt gemacht hätte. Heißt, ich habe es akzeptiert, ich habe es am Ende trotzdem noch geschafft zu gewinnen, 2-1, aber das Game hatte ich an dem Punkt weggeworfen. Sonst hätte ich den 2-0 besiegt, wäre ganz easy durch gewesen. Ja, das war meine schlechteste Entscheidung, einfach mal vergessen, die eine weiter zuzurennen.
Das ist auch Shield vergessen oder die Tatsache, wie jetzt Irresistible Fey Fork genau funktioniert. Dieser besagte Kha'Zix-Spieler beim Main Event hat auch einen Fehler gegen mich gemacht. Er hat Void Assault, der hatte den Battlefield schon unter Kontrolle und hat dann Void Assault gespielt, um etwas von ihm, etwas von mir da reinzuziehen. Aber von mir hat er halt einen Rengar Pouncing reingezogen. Und dann sage ich, ah, ja, und dann pass der Fokus, ich sage pass Fokus, dann sage ich Trade, also wie, nee, wie Trade? Du bist ja Defender, der steht ja hier auf der Karte drauf und der hat keine Assault jetzt, er hat nur 3 Might. Nicht so, nee, Bruder, du hast ja schon Control des Battlefield. In dem Moment, in dem ich es als Contested markiere, werde ich zu Attacker. Und er guckt sich die Karte nochmal an, Void Assault, und sagt so, oh shit, stimmt. Ja, und das ist so, das sind einfach so Kleinigkeiten, die man einfach manchmal, man muss halt schon sagen, Riftbound ist halt wirklich ein komplexes Game. Das ist halt einfach
Ja.
so. Und da vergisst man manchmal. Aber du sag mal, darf ich vielleicht noch eine beste Entscheidung hinterher werfen?
Ja, klar, sehr gern.
Ja? Um vielleicht doch auf so einer positiven Note jetzt auch so mal zu enden.
Ja, klar.
Und ich habe es auch schon gesagt, aber meine beste Entscheidung dieser beiden Wochenenden war, Vi zu spielen. Und damit würde ich vielleicht ganz gerne nochmal den Bogen auch schließen zu dem Thema ganz am Anfang, nämlich so diese Frage nach, wofür spiele ich das Spiel eigentlich? Worauf will ich eigentlich hinaus? Und für mich war die beste Entscheidung, weil ich da entdeckt habe, wofür ich eigentlich da bin. Ich bin da, um das Spiel zu spielen, also wirklich mein Spiel auch zu lenken und was reingeben zu können, nicht das Spiel für mich spielen zu lassen durch meine Deckwahl. Und ich bin da, um Spaß zu haben. So. Ich möchte das irgendwie aus so einem Tag rauskriegen. Und wenn das bedeutet, dass ich keinen Day 2 schaffe oder keinen Invite schaffe, ist das okay für mich. Und diese Realisierung hat für mich so viel ausgemacht, auch für zukünftige Sets. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen für Set 4, ich suche mir eine Legend, auf die ich Lust habe und deren Spielstil mir Spaß macht. Und ob da die Aussicht besteht darauf, dass ich damit Top 64 erreiche oder Top 8 oder sonst was, ist für mich komplett zweitrangig. Bedeutet das, dass ich ein bisschen weniger kompetitiv unterwegs bin? Ja, vielleicht schon. Aber wenn ich am Ende des Tages Freitag, Samstag, Sonntag einer AQ, deswegen bessere Laune habe, glaube ich, ist es das wert. Deswegen, das war meine beste Entscheidung und ich möchte da, glaube ich, auch jedem nochmal auch mitgeben, sich bewusst Gedanken darüber zu machen, was man auch von dem Spiel eigentlich haben möchte und ob die Ziele, die ich mir stecke, zu dem passen, was ich bereit bin und auch kann reinzugeben und auch reingeben kann, ob meine Lebensumstände. Weil Riftbound ist ein Spiel, das belohnt euch, belohnt uns dafür, dass wir es viel spielen. Also je mehr man grindet, desto besser wird man. Das Spiel ist einfach so. Es ist wirklich geil. Es ist skill-expressive. Aber es bestraft einen auch dafür, wenn man nicht ganz so die Zeit hat wie die anderen. Das ist halt auch einfach so. Und ganz viele Leute, die ganz oben mitspielen, machen das fast Vollzeit. Und die beschäftigen sich damit Tag ein, Tag aus und jede Nacht hauen sich die Ohren um die Karten um die Ohren so, ne? Und das darf man alles nicht vergessen. Das eigene Leben muss zu dem passen, was man da reinstecken kann. Und also ich bin da, habe da für mich so einen kleinen Mentalitätswechsel vorgenommen, dass ich da bewusst darüber nachdenken möchte. Wie viel kann ich reingeben? Was kann ich reingeben? Und was will ich rausbekommen? Und ich glaube, meine Zukunft wird mich persönlich eher zu der Metal-Jagd führen. Und irgendwelche Off-Meta-Legends zu spielen, an die ich Spaß habe, versus ich quäle mich mit Aurora rum, weil es irgendwie das beste Deck im Format ist oder High-Rollen kann. Und dementsprechend meine beste Entscheidung war, mit dem Piltover Enforcer mit Vi zu gehen. Kann ich nur empfehlen, darüber nachzudenken.
Muss ich ehrlich recht geben, zu 100%. Bei mir ist es nicht anders. Ich habe Vex gespielt, war überhaupt nicht zufrieden, habe Irelia gespielt, war auch so semi und muss mittlerweile sagen, ich habe jetzt Kha'Zix probiert und auch Rengar. Und der Spielspaß, den man hat, egal ob man gewinnt oder verliert, ist mehr wert, als wie zu sagen, dass man hier es nicht durchquält mit Legends, wo man gerade einfach nicht die Lust dazu hat, die vielleicht dann auch sehr high-skilled sind, weil die Legends wie, sind wir ehrlich, Irelia, das ist nicht nur einfach, ich schmeiß meine Karten aufs Board und gewinne dadurch, sondern man muss sehr viel Mind rechnen, man muss sehr viel aufpassen, wie viel man recycelt, alles drum und dran. Und ich bin jemand, ich habe gern Spaß dabei zu spielen. Klar, competitive ist eine Sache, bin ich auch, aber ich habe mittlerweile auch bemerkt, dass es einfach viel besser ist, es entspannter anzugehen. Man weiß, man ist nicht der Gejagte, sondern man spielt den Jäger, man hat Spaß dran, man ärgert die Großen. Und das ist was, wieso ich auch eher so Decks spiele wie Kha'Zix oder wie Rengar. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sich bewusst werden, was man machen will, wie viel Zeit das man hat und man muss einfach seinen Spaß finden. Das Wichtigste ist, man spielt es nicht, weil man muss. Man spielt es, weil man es darf und weil man Spaß dran hat.
Ja,
Und
und
das
jetzt
ist,
kommt
denke ich,
der, ja.
ja.
Und jetzt kommt der Kicker. Jetzt kommt nämlich der Kicker bei Rushbound. Und die Ergebnisse können trotzdem kommen, die kompetitiven Ergebnisse. Das Spiel ist nämlich genauso gestaltet, dass wenn du sagst, du machst es aus Spaß und du kniest dich halt aus Spaß voll in Kha'Zix rein, kannst du damit kompetitiv richtig Erfolg haben. Und das ist das Tolle an dem Spiel, an Rushbound. Das kann kein anderes TCG bieten, davon bin ich überzeugt. Dementsprechend, ja, wir können es glücklich schätzen.
Ja,
Wir können es wirklich glücklich schätzen, ja.
da bin ich auch sehr happy drüber. Und jetzt natürlich nochmal einen großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Von meiner Seite aus, Martin, ich lade dich gern herzlich wieder ein. Es macht Spaß mit dir. Ich könnte hier wahrscheinlich noch 1,5, 2 Stunden über alles
Oh,
quatschen.
ich auch. Ich auch.
Es macht einfach Spaß. Deswegen, wir werden Spot führen. Wir denke, ich werden definitiv noch 1 oder 2 Podcasts gemeinsam aufnehmen, weil das sehe ich kein Problem. Von meiner Seite aus sage ich erstmal das Wort von meiner Seite. Wir sind fertig soweit mit der Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kommt natürlich Montagabend wieder ins Monday Inn. Ich bin für euch da. Ich mache jetzt nicht nur die Bardame hinten, sondern ich bin auch der Host. Heißt, kommt vorbei, habt Spaß miteinander, spielt mit. Und ich gebe das letzte Wort an den Martin. Er darf uns hier alle verabschieden. Von meiner Seite aus, tschüss.
Du, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich komme auch gerne wieder und auch von mir, die auf die, die Anregung kommt ins Monday Inn und habt Spaß. Das ist immer sehr, sehr, sehr cool. Und ja, auch ich verabschiede mich. Ich kann vielleicht noch ganz kurz eine eigene Sache sagen. Gerne Blick auch auf mein Team werfen, Crown Chase Cardsports. Da tut sich ein bisschen was in den nächsten Wochen. Bei uns wird es auch ein paar Veränderungen geben und wir werden eventuell ein paar mehr. Und dementsprechend da noch so ein kleiner letzter Hinweis, bevor ich jetzt aber sage, schönen Abend noch, gute Nacht, ich gehe Pokropia spielen.
Tschüss.
Tschüss.